Ja, schön, dass ich auf dem Weg bei euch sein kann. Der Henrik hat das ja ein paar Mal so angedeutet, dass dieses sich wohlfühlen und gut gehen schon wichtig ist auch in unserem Leben. Und wenn man, ich sag mal, eine Umfrage machen würde, was ist denn das Wichtigste so im Leben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr da so ankreuzen würdet, aber ich habe mir mal so ein paar Umfragen angeguckt. Und ein Proband ist immer ganz weit vorne. Das Gesundheit. Ja, wenn es dir gut geht, dann findest du das einfach grundsätzlich gut. Ja, das ist einfach wichtig für unser Leben. Ja, wenn es dir nicht gut geht, ich weiß nicht, ich saß gestern früh beim Zahnarzt und da waren zwei vor mir dran, die wegen Zahnschmerzen da waren. Da hat man im Gesicht gesehen, nee, war nicht so gut. Ja, Tag fing nicht gut an, wenn man Zahnschmerzen hat. Ich möchte gerne mit euch heute genau darüber reden, was eigentlich so unsere Befindlichkeit ausmacht und wie unsere Befindlichkeit Einfluss hat und vor allem auch, wie Jesus unsere Befindlichkeit einstuft. Und da sind mir so die letzten Wochen ein paar Gedanken zugekommen und die möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht. Den gebe ich euch mal frei, dann könnt ihr den mal mitlesen. Seine Geschichte, die Jesus erlebt hat, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9. Ich lese das mal. Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück in die Stadt, in der er wohnte. Ein paar Leute brachten einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als er ihren Glauben sah, sagte Jesus zu dem Gelähmten: Nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gotteslästerung, entrüsteten sich einige der Schriftgelehrten im Stillen. Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie: Warum habt ihr so böse Gedanken? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Steh auf und nimm deine Trage und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Da sprang der Mann auf und ging nach Hause. In den Menschen, die Zeugen dieses Vorfalls geworden waren, stiegen Angst und Ehrfurcht auf. Sie rühmten Gott, dass er ihnen einen Mann mit so großer Vollmacht gesandt hat. Ich weiß nicht, ich lese diese Geschichte. Sie kommt im Neuen Testament an zwei anderen Stellen noch vor, in anderen Evangelien. Und da ist die Geschichte ein klein wenig anders. Hier schreibt der Matthäus: Ein paar Leute brachten einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Und als er ihren Glauben sah, machte Jesus weiter. Ich weiß nicht, wie ihr euch das Bild so vorstellt. Der Lukas sagt, die Geschichte geht ja ganz anders. Da kommen nämlich Leute und wollen diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Und da waren so viele Leute da und dann konnten sie nicht zu Jesus. Und dann haben sie die Trage auf das Dach geschleppt. Und dann haben die das ganze Dach aufgerissen und haben dann ihn da runtergelassen vor die Füße von Jesus. Und dann geht's weiter. Und ganz ehrlich, wenn diese Geschichte so passiert ist, dann frage ich mich, warum erzählt der Matthäus das nicht? Das ist doch eine coole Geschichte, oder? Wenn Leute da irgendwie so aufs Dach klettern mit einem Kranken, der sich nicht bewegen kann zu viert und sie dann die runterlassen, das ist doch sensationell. Warum macht man das? Der Matthäus hatte hier wirklich die Idee, dass er sich gerne auf das beschränken möchte, was die Geschichte eigentlich sagen soll. Ein paar Leute brachten einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Und als er ihren Glauben sah, was hat er gesehen in ihrem Handeln? Und um wessen Glauben geht's denn? Geht's um den Glauben der Leute, die ihn da hochgeschleppt haben, die der Matthäus hier gar nicht erwähnt? Oder geht es vielleicht doch nur um den Glauben des einen, der da lag und der sich hat hinbringen lassen, weil er ja eine Vorstellung hatte? Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn du gelähmt wärst und dich deine Freunde irgendwo hinschleppen wollen zu irgendeinem Wunderheiler. Wahrscheinlich würdest du es zulassen, oder? Ich würde es wahrscheinlich auch zulassen. Ich würde mich auch hintragen lassen. Als er ihren Glauben sah, Jesus hat etwas gesehen in den Menschen, was sie getan haben. Wenn die Leute dich anschauen, glaubst du, dass sie auch deinen Glauben sehen in dem, was du tust und was du machst? Ist das, was du tust, wirklich auch ein Ausdruck deines Glaubens oder passt du dich eher der Menge an? Verhältst du dich so, wie die Gesellschaft es möchte? Verhältst du dich so, dass das alles glatt scheint? Bist du nicht angepasst? Und ich habe mich so in mein Leben reinversetzt und mal so geschaut, was ich so mache, wie ich mich verhalte. Und da weiß ich, dass man seinen Glauben auch anders hinstellen kann. Ich kann mich daran erinnern, als wir noch in Bad Salzuflen gewohnt haben, da lief in der Stadt immer einer rum, der hatte so ein Schild in der Hand und da stand drauf, Jesus lebt. Der rannte immer so durch die Stadt, hatte so eine Aktentasche in der Hand und dann lief der so durch die Stadt. Der hat keinen angesprochen, der hat mit keinem geredet, also jetzt nicht so, dass er jetzt jeden Passanten angesprochen hätte, aber er lief da einfach so mit diesem Schild rum. Ausdruck seines Glaubens. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust hätte, mit so einem Schild rumzurennen, damit die Leute das so irgendwie sehen und sich Gedanken machen können, was es bedeutet, dass Jesus lebt. Aber Jesus sagt, oder der Text sagt hier, Jesus sah ihren Glauben. Vielleicht in dem, was sie taten, vielleicht auch in ihren Augen, vielleicht auch in den paar Wörtern, die sie ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht haben, die der Matthäus hier nicht beschrieben hat. Aber das scheint wichtig zu sein, dass Jesus Glauben sehen kann. Und ich muss mich fragen lassen, kann er meinen Glauben auch sehen? Und nachdem er ihren Glauben gesehen hatte, sagte Jesus zu dem Gelähmten, nur Mut, mein Sohn. Nur Mut, mein Sohn. Sei guten Mutes, steht da im Griechischen eigentlich. Und das ist ein Wort, ein ganz spannendes Wort im Griechischen. Das Wort heißt Tarsai und wird eigentlich nur von Jesus benutzt. Es taucht 8-mal im Neuen Testament auf und in der Apostelgeschichte und nur einmal benutzt es einer der Apostel, aber ansonsten wird es immer nur von Jesus benutzt. Sei guten Mutes. Ich weiß nicht, wie das auf dich klingt, wenn dir einer sagt, wie geht's dir denn? Ja, sei guten Mutes. Ja. Auf mich wirkt das ja ein bisschen anders, weil das einfach in unserer Sprache auch ein bisschen inflationär gebraucht wird, nur Mut. Ja, das hört sich so ein bisschen, ja, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen an, aber Jesus möchte hier dem Gelähmten was ganz anderes sagen. Der Paulus sagt dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 1, Timotheus, also außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Es werden schwere Zeiten kommen. Und das ist ein Gedanke, der den Menschen damals durchaus bewusst war. Sie wussten, dass die Zeiten schwer werden werden. Und Jesus sprach davon auch. Und auch alle anderen sprachen davon, dass die Zeiten schwer sind. Und Jesus hat in dem, was er zu den Leuten immer sagt, immer versucht, so eine Gegenbewegung innerlich auch nach außen zu tragen und zu sagen, hab Mut dabei. Es ist eine schwere Zeit. Ganz ehrlich, wenn du als Gelähmter zur Zeit Jesus gelebt hast, dann war das schwer. Das war nicht einfach. Keine gute medizinische Betreuung, keine Reha, keine sonstigen Sachen, die ihn in seinem Leben hätten unterstützen können. Und Jesus beginnt damit und er sagt, es fängt eigentlich alles an mit deiner Einstellung. Unabhängig davon, ob ich dich heile oder nicht heile, es fängt mit deiner Einstellung an. Nur Mut, mein Sohn. Hab guten Mutes. Seh positiv auf die Dinge. Machst du das auch? Fängst du auch so an, auf die Dinge zu sehen? Positiv? Sagst du dir auch, komm schon, das wird schon wieder? Oder lässt du dich hängen? Lässt du dich zurückfallen? Und so wie Hendrik sagt, ziehst du dich zurück, diese Tendenz, die wir auch immer gerne haben, uns zu verkriechen in unserer Höhle und unsere Wunden zu lecken. Jesus sagt, es fängt an damit, dass deine Einstellung stimmt, auch in deinem Glauben. Nur Mut, mein Sohn. Und dann kommt Jesus zu dem eigentlich Wichtigen. Dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Was für ein Satz. Deine Sünden sind dir vergeben. Fühlst du das auch, dass deine Sünden dir vergeben sind? Wenn du mal so die Woche zurückgehst in Gedanken und dir deine Tage anschaust, und wenn du mal auf die Stellen guckst, die du gerne ausblendest, da, wo es peinlich wurde, da, wo du überfordert warst, da, wo du Dinge gemacht hast, die du vielleicht hinterher bereut hast, wo es nicht so gut läuft. Fühlst du, dass deine Sünden dir vergeben sind? Für mich muss ich sagen, wenn ich meine Sünden zu Jesus bringe, dann fühle ich, dass sie vergeben sind. Aber ich habe sie trotzdem nicht vergessen. Und irgendwo schwebt so im Raum immer die Spannung, reicht das? Ist das wirklich so, dass wenn ich meine Sünden vor Gott bringe, sie wirklich vergeben sind? Gott sagt gar nichts dazu. Ich schließe meine Augen, ich spreche meine Worte vor Gott und sage, Gott, es tut mir leid für das, was ich getan habe. Bitte vergib mir. Und eigentlich würde ich mir wünschen, wenn aus den Wolken des Himmels ein Ja, ich vergebe dir kommt. Das würde meiner Seele gut tun. Und genau das erlebt der Gelähmte hier. Deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du der Gelähmte wärst, würde dir das reichen? Hättest du nicht eine andere Erwartung gehabt? Ich weiß nicht, wie das in deinem Glauben so ist. Was erwartest du eigentlich von deinem Glauben? Was erwartest du, dass Gott dir gibt? Der Gelähmte kam hierher und Jesus sagt, ich sehe deinen Glauben und ich sehe auch den Glauben der Menschen, die dich zu mir gebracht haben. Aber was haben sie denn geglaubt? Dass Jesus ihn gesund macht? Ganz ehrlich, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten hier nicht jetzt mit ihren Gedankenspielen etwas gemacht hätten, hätte Jesus diesen Mann geheilt? Aber hat er ihn nicht geheilt? Ist das Heilen von der Sünde nicht auch eine größte Heilung? Die größte, die man überhaupt bekommen kann? Ist das nicht das Wichtigste im Leben, dass diese Beziehung zu Gott stabilisiert ist, dass diese Beziehung zu Gott wieder funktioniert? Oder habe ich ganz andere Erwartungen an meinen Glauben? Dass Gott etwas tut in meinem Leben, dass es mir besser geht, dass mein Glaube mir hilft, einfach eine schöne Zeit zu haben. Das Gespräch, was Jesus hier mit dem Gelähmten führen will, ist ja eigentlich kein Gespräch, eher ein Monolog. Aber das macht deutlich, dass Jesus den Fokus ganz klar ausrichtet. Es geht nicht darum, ob du körperlich gesund bist oder nicht. Es geht darum, ob du geistlich gesund bist oder nicht. Und wenn du ehrlich bist in deinen Gedanken, dann frag dich doch mal, was dir wichtiger ist. Dass du körperlich gesund bist oder dass du geistlich gesund bist. Dass dein Alltag und dein Leben super läuft oder dass deine Beziehung zu Gott super läuft. Was ist dir wichtiger? Wo hast du die größeren Schmerzen, wenn es mal nicht so rennt, wenn es mal nicht so gut ist? Das ist Gotteslästerung, entrüsteten sich einige der Schriftgelehrten im Stillen. Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, warum habt ihr so böse Gedanken? Böse Gedanken zu haben, geht schnell, oder? Hast du diese Woche böse Gedanken gehabt? weiß man schon gar nicht, ist einem peinlich. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat denn böse Gedanken gehabt und ihr sollt euch melden, ist nicht so angenehm. Ja klar, natürlich, jeder hat ja auch irgendwo böse Gedanken und irgendwie scheint das auch normal zu sein. Aber Jesus ist hier total entgeistert. Er spürt, dass da Menschen sind, die Böses über etwas denken, was das Beste im Leben aller Menschen ist. Jesus spricht jemandem die Heilung zu, dass sein Glaube ihn rettet und dass sein Glaube intakt ist und gut ist, und den Leuten fällt nichts anderes dazu ein, als böse Gedanken zu haben. Woran liegt das? Jesus kann das nicht verstehen. Gerade auch unter gläubigen Männern. Wie kann das sein? Wie kann das sein, böse Gedanken zu haben? Woher kommen eure bösen Gedanken? Wo entstehen sie? Sind das immer nur Folgen von Attacken von anderen? Oder liegt das vielleicht auch wieder an dem Anfang, dass wir mit unserer Einstellung vielleicht doch nicht so positiv sind? Was sagt Jesus nur guten Mutes? Und wie kann man, wenn man guten Mutes ist, böse Gedanken haben? Aber ist unsere Entwicklung um uns herum, unser Alltag, vielleicht so mächtig und so wichtig, dass man das Wichtige im Leben vielleicht gar nicht mehr so im Zentrum hat, sondern vielleicht das Unwichtige? Es gibt so viele Ideen, die man im Internet verfolgen kann, die eigentlich nichts anderes zum Ziel haben, als böse Gedanken zu streuen. Das beste Beispiel ist der ehemalige amerikanische Präsident, der immer noch glaubt, dass er nicht verloren hat, sondern der Gewinner der Wahl ist. Wie kann man solche Gedanken immer weiter vorführen? Das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat was mit Einstellung zu tun. Das hat was mit innerem Willen zu tun. Der will nicht. Nicht, dass er das alles nicht versteht. Der kann auch Zahlen vergleichen. Der weiß, was die Leute ihm sagen, aber er will nicht. Und manchmal entdecke ich mich auch in ihm wieder. Nicht in seiner Dummheit mit den vielen Dingen, die er da so erzählt, aber so in seiner Einstellung, dass ich manchmal auch nicht will. Ich will die Dinge vielleicht gar nicht positiv sehen. Vielleicht habe ich Angst. Vielleicht bin ich verzweifelt. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen festgefahren. Warum habt ihr so böse Gedanken? Warum fällt es uns so schwer, das Leben und auch den Glauben positiv zu sehen? Und warum kann ich das am anderen nicht? Die Kritik, die Schriftgelehrten hier äußern, ist ja nicht die Kritik an sich selbst, sondern es ist ja die Kritik an den anderen. Kannst du dich davon freisprechen, dass du nicht auch schon mal im Stillen gedacht hast, boah, das ist aber übel? Nee, so kann ich nicht denken. Das will ich nicht, das halte ich überhaupt nicht für richtig. Und Jesus sagt, warum habt ihr so böse Gedanken? Und ich glaube gar nicht, dass es der Fakt ist, dass man anderer Meinung ist, sondern dieses wertende Urteil, was man über den anderen hat. Gotteslästerung. Er ist ein Gotteslästerer. Die mussten damals getötet werden. Das heißt, die Einstellung, die die Schriftgelehrten dort hatten, war schon eine ziemlich extreme. Und Jesus versteht das nicht. Der Glaube produziert doch nicht böse Gedanken. Kann das vielleicht der Unglaube sein? Dass man vielleicht unter dem Deckmäntelchen einer oberflächlichen Religiosität doch seinen Unglauben darunter versteckt? Vielleicht entdeckst du das manchmal bei dir auch. Und dann lass dich fragen, warum machst du das? Und sei mal ehrlich zu dir und versuch dir eine gute Antwort zu geben. Und Jesus überlegt, was kann er solchen Gedanken entgegenstellen? Was stellst du solchen Gedanken entgegen, wenn du Verschwörungstheorien hörst und Leute irgendwie über was herziehen, von dem du ganz anders denkst? Was machst du? Du schweigst, weil du nicht noch Öl ins Feuer gießen willst, weil du dich nicht streiten willst und weil du nicht weißt, wie es am Ende ausgeht und du vielleicht am Ende als der Dumme dastehst? Jesus geht hin zu dem Gelähmten und will ein Beispiel demonstrieren und sagt: Steh auf, nimm deine Trage, geh nach Hause, denn du bist geheilt. Das ist nicht das Ergebnis, dass vier Leute einen Gelähmten gebracht haben und Jesus ihn heilt, sondern dass Jesus diesen Mann heilt, ist das Ergebnis, dass Jesus etwas zeigen möchte, dass es auch Auswirkungen im Alltag hat, wenn man glaubt, aber nicht wirklich zwanghaft. Du musst nicht deine Gesundheit wiederbekommen. Du musst nicht vom Tod gerettet zu sein und kannst trotzdem im Glauben heil sein. Ich kann mich als junger Mann, als Jugendlicher, kann ich mich erinnern, dass wir in unserer Gemeinde zweimal in kürzesten Abständen Leute verloren haben über Krankheiten. Wir haben als ganze Gemeinde jeden Tag gebetet. Wir haben zu Hause gebetet, in der Gemeinde gebetet. Und wir haben Gott wirklich darum gebeten, dass er diese Krankheit heilt. Zweimal. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Und beides Mal sind die Menschen verstorben. Und ich habe mich als Jugendlicher immer gefragt, hat Gott keine Macht? Kann Gott das gar nicht? Okay, dass er nicht beide heilt, in Ordnung. Aber hätte es nicht für einen gereicht? Und wir haben immer als Gemeinde gebetet, Herr, mach es so, wie du willst und nicht wie wir. Aber so in unserem Herzen war es doch anders. Da waren doch andere Gedanken. Mach auf jeden Fall. Mach sie gesund. Und auch die Gespräche nach diesen Gebetsrunden waren immer die gleiche. Wir hoffen so sehr, dass Gott das tut, aber er tut es nicht. Er lässt Menschen nicht gesund werden, sondern sie sterben. Und vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, wo du gedacht hast, ich brauche deine Hilfe, Gott. Und du hast sie nicht wirklich sofort bekommen und sie war auch nicht da und irgendwie hätte es besser sein können. Jesus richtet den Fokus nicht auf unser alltägliches Leben. Jesus sagt, das, was über unserem alltäglichen Leben steht, ist das, was der Glaube uns gibt. Deine Sünden sind dir vergeben. Was möchtest du, dass Jesus deine Krankheit heilt oder dir deine Sünden vergibt? Jetzt, wo du gesund bist, wo es dir gut geht, würdest du sagen, ja klar, Jesus, vergib mir meine Sünden. Aber wenn du da liegst, Krebs hast, Schmerzen hast und du hast einen Wunsch frei, vergib mir meine Sünden oder heile mich von meiner Krankheit, was würdest du dir wünschen? Und wir merken schon, dass die Spannung, die dieser Text aufwirft, enorm ist. Und ich bin froh, dass es am Ende für den Gelähmten gut, super gut ausgegangen ist sogar. Die Sünden vergeben und Heilung gefunden. Aber wenn wir diese Geschichte mitnehmen und nach Hause gehen und uns fragen, was mache ich denn jetzt, wenn es soweit ist, dann müssen wir uns wirklich die Frage stellen, was ist uns wichtig in unserem Leben? Ist uns unsere Zukunft wichtig, die über den Glauben hinaus auch bis in die Unendlichkeit reicht? Oder suchen wir nach einem guten Leben? Und ich höre noch, was Paulus dem Timotheus sagt. Es werden schwere Zeiten kommen. es wird uns nicht immer gut gehen. Und ganz ehrlich, wir in Deutschland sind ja privilegiert. Uns geht es ja eigentlich gut. Von schlechten Lebensumständen sind wir überhaupt nicht betroffen. Wenn wir andere Länder sehen, wenn wir andere Menschen sehen, in welchen Zuständen die leben müssen, da sind wir weit von entfernt, dass es uns wirklich schlecht geht. Und trotzdem fordert Gott uns heraus, uns unserem Glauben zu stellen. Glaubst du wirklich? Oder glaubst du nur an den Alltag und an das, dass Gott dir helfen wird, irgendwie durchzukommen? Ist dir die Sünde und die Vergebung der Sünde wichtiger, als dass es dir so persönlich ganz gut geht? Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf für mich so eine hundertprozentige Antwort geben kann. Es ist eine Frage im Glauben, die mich jeden Tag neu beschäftigt und die ich vielleicht sogar unterschiedlich beantworten würde in unterschiedlichen Situationen meines Lebens. Aber Jesus sagt, ich beweise euch, dass ich Sünden vergeben kann, weil ich kann euch auch gesund machen. Das mit dem Gesundmachen sieht zwar immer am schwierigsten aus, ist es aber gar nicht. Er sagt, dass Menschen gesund machen, ist für Gott gar nichts. Das ist wie ein kleiner Zauber. Aber dass ein Mensch sich vor Gott stellt und seine Sünden ihm bekennt, ist ein Akt der Freiwilligkeit. Etwas, was Gott nicht bezaubern will, weil er uns den freien Willen gelassen hat. Und das ist eigentlich das Wunder, dass wir freiwillig zu Gott gehen und uns unserer Schuld anklagen und ihn bitten, dass wir nicht verurteilt werden. Das ist eigentlich das Wunder. Das ist eigentlich das Schwierige. Und da geht es nicht darum, ein paar Worte zu sagen, sondern darum geht es, dass wir unser Herz tatsächlich der ganzen Sache widmen. Dass wir nicht nur Sätze sagen, die wir auswendig gelernt haben, sondern dass unser ganzer Mensch es auch so meint. Und am Ende dieser Geschichte können wir lesen, in den Menschen, die Zeugen dieses Vorfalls geworden waren, stiegen Angst und Ehrfurcht auf. Sie rühmten Gott, dass er ihnen einen Mann mit so großer Vollmacht gesandt hat. Und das trifft es eigentlich ganz gut. In mir steigen auch Angst und Ehrfurcht auf. Ehrfurcht, weil ich sehe, welche Größe Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat. Gott denkt überhaupt nicht an den nächsten Tag, sondern Gott denkt erstmal hier und jetzt daran, was die Zukunft bringen könnte. Er ist um das Schicksal jedes Einzelnen von uns besorgt. Er möchte uns gerne vergeben, er möchte uns gerne von unseren Sünden befreien. Und da muss ich sagen, ein großartiger Gott, der auf diese Weise uns nachgeht. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass Angst aufstieg bei den Menschen, weil Jesus etwas getan hat, was so ganz anders ist, wozu wir die Tendenz haben. Wir schauen, dass unser Leben gut läuft, dass wir es bequem haben, dass wir ein Auskommen haben, dass alles gut ist. Und dann, wenn das so ist, dann kommt vielleicht auch noch ein Stück Glaube. Jedenfalls manchmal ist das so. Und wenn du das erkennst, dass Gott das ganz anders sieht, dann merkst du plötzlich, wie unsicher man werden kann. Und da möchte ich nochmal zurückgehen und abschließen. Da sagt Jesus zu dem Gelähmten, genau diese Angst betrifft das nämlich. Sei guten Mutes. Sei guten Mutes. Nimm deine Einstellung und denke daran, dass Gott eigentlich nicht will, dass du über ein Hindernis springst, sondern Gott möchte, dass du in seine Arme läufst und dass er dich festhält. Und selbst wenn du auf den letzten Metern strauchelst, wirst du nicht vor seine Füße fallen, sondern nur in seine Arme. Und das ist ein Bild, das mir gut gefällt. Unabhängig davon, ob wir Gesundheit haben, ob wir wieder gesund werden, ob wir liebe Menschen verlieren oder ob wir vielleicht selbst einmal unter einer Krankheit sterben müssen. Wir dürfen wissen, dass wir immer in die Arme Gottes fallen und dass er möchte, dass man unseren Glauben daran auch sehen kann, dass wir das den Menschen weitergeben. Weil wenn wir Gesellschaft verändern wollen, wenn wir unsere Umgebung positiver gestalten wollen, dann müssen wir das tun. Dann muss man uns unseren Glauben abnehmen und dann muss man unseren Glauben sehen. Und das wünsche ich uns. Ich möchte gerne noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du den Fokus so scharf darstellst, dass es bei dir kein Rechts und Links gibt, sondern dass du genau sagst, was das Wichtigste ist, die Beziehung zu dir und dass sie intakt ist. Und dass es kein Hindernislauf ist, um dich zu erreichen, sondern ein Weg in deine offenen Arme. Hab du Dank dafür, dass du uns als Menschen immer wieder neu aufrichtest, dass wir diesen Lauf gehen können. Und du weißt auch, dass wir Angst haben, dass wir krank werden könnten, dass wir vielleicht viel früher sterben müssen als viele andere und dass wir vielleicht auch einen geliebten Menschen verlieren, obwohl viele andere viel länger leben. Ich bitte dich einfach, Herr, dass wir diese Angst nicht dazu benutzen, dass wir uns von dir entfernen, sondern lass uns guten Mutes sein. Lass uns unseren Glauben nach außen tragen, den Menschen zeigen, dass wir Hoffnung haben und dass selbst wenn unser Leben hier kurz war, dass wir doch wissen, dass wir am Ende in der Ewigkeit zusammenleben und dass das eigentlich unser Ziel ist und dass du uns dafür geschaffen hast. Hab du Dank dafür. Amen.